Die britische Regierung wurde gerade dabei erwischt, wie sie Menschen, die die Wahrheit sagen, belügt und inhaftiert. Sie haben es auf Twitter abgesehen. Sie haben damit gedroht, Elon Musk zu verhaften und ins Gefängnis zu stecken. Und jetzt wissen wir, dass all das nicht dazu dient, die Verbreitung von Fehlinformationen zu stoppen, sondern um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. In der heutigen Ausgabe von Trumpet World informieren wir Sie außerdem über Israels Schlag gegen den Iran und die Lage im Nahen Osten. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die tragische Messerstecherei in Southport am 29. Juli, als Axel Rudakubana bei einem Kindertanzkurs drei sehr junge kleine Mädchen erstach und mehrere weitere verletzte. Seine Messerattacke schockierte die ganze Nation. Sie löste im ganzen Land Proteste aus. Der Mainstream verbreitete viele Lügen und viele Menschen gerieten in Schwierigkeiten, wurden verhaftet und jetzt sogar ins Gefängnis gesteckt, weil die Regierung behauptete, es handele sich um Fehlinformationen. Zunächst berichtete die Presse, Axel sei ein walisischer Junge. Sie vertuschten die Tatsache, dass er der Sohn von Einwanderern war. Von da an eskalierte die Situation. Einige der Demonstranten und auch einige muslimische Gegenprotestler wurden gewalttätig. Im ganzen Land wurden Menschen verhaftet, weil sie die Fehlinformationen verbreitet hatten, die angeblich für die Gewalt verantwortlich waren. Die BBC machte für diese Ausschreitungen, wie sie genannt wurden, falsche Online-Gerüchte verantwortlich, wonach der Verdächtige des Anschlags in Southport ein Muslim sei. Und es wurden Leute verhaftet, die diese angeblichen Gerüchte verbreiteten. Wayne O'Rourke zum Beispiel wurde für 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er, ich zitiere wieder die BBC, behauptet hatte, es handele sich um einen Terroranschlag, der von einem Muslim verübt wurde. Nun, gestern hat die Polizei aufgedeckt, dass O'Rourke und die anderen, die wegen Fehlinformationen inhaftiert wurden, die Wahrheit sagten, während die Regierung und die Medien in Wirklichkeit die Fehlinformationen verbreiteten. Rudakubana besaß ein Al-Qaida-Trainingshandbuch. Er war in der Tat ein Muslim. Und er hatte Rizin, ein tödliches Gift, hergestellt. Er wurde wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Er wurde wegen Vergehen im Rahmen des Biowaffengesetzes angeklagt. Und denken Sie daran, was hier gerade passiert ist. Die Regierung hat gelogen. Und dann wissen Sie, eine Regierung, die Leute für das einsperrt, was sie online sagen, ist schon unheimlich genug. Aber sie sperrte Leute ein, weil sie die Wahrheit sagten. Die Leute, die sagten, dass diese Person, dieser Axel, ein Muslim war, hatten Recht. Es sind die Polizei und die Staatsanwaltschaft selbst, die jetzt behaupten, Axel sei ein Terrorist. Deshalb steht er jetzt vor Gericht, weil er ein islamistischer Terrorist ist. Was die BBC als falsche Online-Gerüchte bezeichnete, war wahr. Und die Regierung wusste wahrscheinlich, dass es wahr war. Dominic Cummings, er war früher ganz oben in der Regierung, ein wichtiger Berater von Boris Johnson. Er hat sich auf Twitter zu diesem Thema geäußert und gesagt, dass der Premierminister über all dies fast sofort informiert worden wäre. Erinnern Sie sich, wir haben gesehen, wie der Premierminister selbst Drohungen gegen Leute ausgesprochen hat, die so hoch oben stehen und so schwer für die britische Regierung zu erreichen sind wie Elon Musk. Ich meine, denken Sie daran.
Und lassen Sie mich auch den großen Social-Media-Unternehmen und denjenigen, die sie betreiben, sagen, dass gewalttätige Unruhen, die eindeutig online geschürt werden, auch ein Verbrechen sind. Es geschieht auf ihrem Gelände und das Gesetz muss überall eingehalten werden. Das ist die wichtigste Aufgabe der Regierung. Der Dienst ruht auf der Sicherheit und wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Straßen sicher zu halten.
Es gab auch Leute wie den Metropolitan Police Commissioner, den Chef der Londoner Polizei, der im Grunde damit drohte, Elon Musk auszuliefern und zu inhaftieren. Irgendwie verrückt, aber das hat er gesagt.
Wir werden mit der ganzen Gewalt des Gesetzes gegen die Leute vorgehen. Und egal, ob sie in diesem Land sind und auf der Straße Verbrechen begehen oder ob sie von weiter weg online Verbrechen begehen, wir werden sie verfolgen.
Erzählen Sie mir davon, denn wir haben gesehen, wie einige hochrangige Persönlichkeiten den Hass geschürt haben. Sie haben darüber mit den Polizisten gesprochen, dass dies durch Online-Kommentare noch verstärkt wird. Ich meine, ich denke da sogar an Leute wie Elon Musk, die sich einmischen. Was ziehen Sie in Erwägung, wenn es darum geht, mit Menschen umzugehen, die hinter einer Tastatur zu solchem Verhalten aufstacheln? Vielleicht in einem anderen Land?
Als Tastaturkämpfer ist man vor dem Gesetz nicht sicher. Man kann sich der Aufwiegelung und des Schürens von Rassenhass strafbar machen. Es gibt zahlreiche terroristische Straftaten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Material. Alle diese Straftatbestände sind erfüllt, wenn Menschen auf der Straße zu Hass und Gewalt aufrufen. Und wir werden gegen diese Personen vorgehen, genauso wie wir den Schlägern und dem Mob, die den Gemeinden Probleme bereiten, auf der Straße entgegentreten werden.
Die Polizeispitze und der Premierminister haben also gesagt, wenn ihr die Leute frei darüber reden lasst, werden wir sagen, dass ihr zu Unruhen aufruft und wir werden euch einsperren. Elon Musk hat daraufhin getwittert, ich glaube nicht, dass jemand nach Großbritannien gehen sollte, wo sie verurteilte Pädophile freilassen, um Leute wegen Social-Media-Posts zu inhaftieren. Und er drohte, sich von einer Wirtschaftskonferenz zurückzuziehen. Ich denke, dass er letztendlich davon zurückgetreten ist. Ich meine, wenn man sich die Rhetorik der Regierung anschaut, könnte man sich vorstellen, dass sie ihn verhaften, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Und noch einmal, es ist schon schlimm genug, Leute wegen Online-Diskussionen zu verhaften. Nun wissen wir wiederum, dass sie Elon Musk verhaften wollten. Der Premierminister sprach darüber, obwohl er wusste, dass diese falschen Online-Gerüchte wahr waren. Sie wussten, dass Axel ein Muslim war, dass Axel ein Terrorist war, und sie wussten, dass die Polizei kommen würde und genau das Gleiche behaupten würde. Er wurde natürlich noch nicht vor Gericht gestellt, und wir werden gleich dazukommen. Aber sie gingen hin und verhafteten Leute in Großbritannien, weil sie die Wahrheit sagten, obwohl sie wussten, dass es die Wahrheit war, und während sie hingingen und sie der Lüge bezichtigten. Sie haben die Polizei eingesetzt, um die Wahrheit zu vertuschen. Dies ist einer der größten Angriffe auf die Wahrheit, auf die ehrliche Berichterstattung in den Medien, den wir je von einer britischen Regierung erlebt haben. Und es ist absolut schockierend. Und natürlich wurde nicht jeder, den sie verhaftet haben, wegen reiner Meinungsdelikte verhaftet. Es gab einige wirklich schlimme Dinge, die passiert sind. Ich spreche nicht davon, dass die Polizei Leute verhaftet oder die Polizei angreift oder verurteilt, die Polizei in irgendeiner Weise kritisiert, weil sie jemanden verhaftet hat, weil er zum Beispiel versucht hat, ein Hotel niederzubrennen. Das ist etwas, das angeblich während dieser Unruhen passiert ist. Wenn jemand versucht, ein Hotel mit Migranten niederzubrennen, ein Hotel zu zerstören, Menschen zu töten, dann sollte er verhaftet, angeklagt und ins Gefängnis gesteckt werden. Wenn ich also davon spreche, dass die Polizei ihre Feinde für das, was sie sagen, verfolgt, dann meine ich nicht, dass sie echte Brandstifter verhaftet. Das sollte der Fall sein. Was nicht passieren sollte, ist die Verhaftung von Leuten, die behaupten, Axel sei ein muslimischer Terrorist. Denn jetzt sagt die Polizei, hey, hier sind all diese Beweise, dass er ein muslimischer Terrorist war. Und normalerweise können Menschen, die eines Verbrechens beschuldigt werden, jahrelang auf einen Prozess warten. Die Justiz ist sehr, sehr langsam. Das Justizsystem ist eher ein System der Ungerechtigkeit. Man kann es heutzutage nicht Gerechtigkeit nennen. Aber normalerweise haben die Menschen ihr Leben auf Eis gelegt. Sie sitzen herum und warten seit Ewigkeiten auf diese Gerichtsverfahren. Aber diejenigen, die der Verbreitung von Fehlinformationen beschuldigt werden, wurden im Schnellverfahren vor Gericht gestellt und im Schnellverfahren ins Gefängnis gesteckt. Viele von ihnen wurden unter Druck gesetzt, sich schuldig zu bekennen. Ich meine, das war Teil dieses Schnellverfahrens, weil die Regierung wusste, dass bald Beweise herauskommen würden, die zeigen würden, dass sie Recht hatten und dass sie es viel schwerer haben würden, sie wegen der Verbreitung von Fehlinformationen zu verhaften, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass diese Fehlinformationen wahr waren. Haben Sie versucht, diese Leute einzusperren, bevor die Wahrheit ans Licht kommt? Ich meine, das scheint wirklich Ihr Ziel gewesen zu sein. Und auch der Zeitpunkt, zu dem Sie diese Informationen schließlich veröffentlichten, ist bezeichnend. Gerade heute gibt die neue britische Regierung ihren ersten Haushalt bekannt. Und in den letzten Wochen waren die Spekulationen über Steuererhöhungen und die Prioritäten der neuen Regierung bei den Ausgaben wochenlang auf den Titelseiten. Bis zu diesem Tag hat man sich wirklich darauf vorbereitet, wie dieser neue Haushalt aussehen wird. Sie wollten diese Ankündigung begraben. Sie haben es absichtlich am Nachmittag vor der Haushaltsverabschiedung veröffentlicht, um es aus den Schlagzeilen herauszuhalten und zu vertuschen. Sie versuchen immer noch, dies zu vertuschen. Und obwohl sie hier ertappt wurden, versuchen sie immer noch, gegen die Redefreiheit vorzugehen. Sie versuchen immer noch, gegen Leute vorzugehen, die die Wahrheit sagen, jetzt wo sie zugegeben haben, dass es die Wahrheit ist. Und die Situation dieses Axel Rudakubana, er wird wegen Terrorismus angeklagt. Aber die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagen, naja, wir kennen das Motiv für den Messerangriff nicht. Wir wissen, dass er ein Al-Qaida-Trainingshandbuch besaß. Wir wissen, dass er Rizin hergestellt hat. Wir versuchen, ihn nach dem Terrorismusgesetz zu inhaftieren, wir beschuldigen ihn, ein Terrorist zu sein. Aber wir wissen nicht, ob die Messerstecherei ein terroristischer Anschlag war. Das ist jetzt die offizielle Linie der Regierung, denn sie sagen, nun, wir wissen nicht, was das Motiv für diesen speziellen Angriff war. Auch wenn er versucht hat, ein muslimischer Terrorist in diesem anderen Gebiet zu sein und ein Handbuch für die Ausbildung von Terroristen besaß, hat vielleicht etwas anderes die Messerstecherei motiviert. Und so drohen sie, selbst jetzt, nach all dem, gegen Leute vorzugehen, die sagen, dass er ein islamistischer Terrorist war oder dass dies ein islamistischer Terroranschlag war. Ah, aber technisch gesehen glauben wir, dass er ein muslimischer Terrorist war, der einen Anschlag verübt hat. Aber wir glauben nicht, dass dies ein muslimischer Terroranschlag war. Alles, um politische Gegner ins Gefängnis zu bringen. Sie nutzen auch die Tatsache, dass diese Person vor Gericht gestellt werden soll, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Polizei und Politiker haben die Leute, die sie beschuldigten, Fehlinformationen zu verbreiten, als rechtsextrem bezeichnet. Sie bezeichneten sie als rechtsextrem. Und das, obwohl sie noch nicht vor Gericht gestanden hatten. Jetzt sagen sie, nun, da ist Axel Ruder Kubaner. Man kann ihn nicht verurteilen oder kritisieren, weil er noch nicht vor Gericht gestanden hat und es nicht fair wäre. Auch hier gilt wieder der zweistufige Standard der Justiz. Sie können so viel Negatives über diese Leute sagen, wie sie wollen, die die Regierung inhaftieren wollte, bevor sie vor Gericht standen, das ist absolut in Ordnung. Aber über Axel Ruder Kubaner können sie nur Gutes sagen und sehr vorsichtig sein, dass sie ihn nicht als Mörder bezeichnen. Achten Sie darauf, dass Sie mutmaßlichen Mord sagen. Es kann sein, dass man ihn am Tatort erwischt hat. Es besteht vielleicht kein Zweifel, dass er derjenige war, der die kleinen Mädchen erstochen hat. Aber wir müssen unglaublich vorsichtig sein mit dem, was wir vor diesem Prozess über ihn sagen. Es ist einfach ein schockierender Angriff auf die Meinungsfreiheit, wie sie uns daran hindern wollen, Dinge zu verurteilen. Und das ist mit Abstand die größte Geschichte, die es im Moment gibt. Die BBC hat das nicht zu ihrer Top-Story gemacht. Wenn Sie gestern Abend die BBC-Nachrichten gesehen haben, haben Sie, glaube ich, erst nach 20 Minuten oder so in der Nachrichtensendung darüber gesprochen. Und dann war heute auch noch die Fragestunde des Premierministers, die Zeit, in der die Abgeordneten den Premierminister zu den Themen befragen können, die ihren Wählern auf dem Herzen liegen. Und der Sprecher des Unterhauses ist aufgestanden und hat gesagt, nein, Sie können nicht noch einmal danach fragen, indem er diese sehr dünne Ausrede des bevorstehenden Prozesses benutzte und sagte, das geht nicht. Niemand kann dem Premierminister Fragen über die Messerstecherei in Southport stellen. Das ist absurd. Und wann genau wusste er, dass die Polizei ein Al-Qaida-Trainingshandbuch in seinem Haus entdeckt hatte? Das können Sie den Premierminister fragen. Das beeinträchtigt den Prozess in keiner Weise. Wussten Sie das, als Sie die Leute im Schnellverfahren ins Gefängnis brachten? War das der Grund, warum Sie die Leute im Schnellverfahren ins Gefängnis brachten, damit Sie sie einsperren konnten, bevor die Wahrheit ans Licht kam? Das beeinträchtigt in keiner Weise den Prozess von Axel Ruder Kubaner, sondern ist eine Ausrede, um dies zu vertuschen. Ich meine, wenn ich diese Geschichte sehe, werden einige Worte aus Jesaja 59 wirklich lebendig. Das ist aus der New Living Übersetzung. Und hier heißt es, unsere Gerichte widersetzen sich den Gerechten, und die Gerechtigkeit ist nirgends zu finden. Die Wahrheit stolpert auf den Straßen, und die Ehrlichkeit ist geächtet. Ja, die Wahrheit ist verschwunden, und jeder, der sich vom Bösen lossagt, wird angegriffen. Das ist das heutige Großbritannien. Ehrlichkeit ist geächtet. Man kann nicht die Wahrheit über die Messerstecherei in Southport sagen, sonst riskiert man eine Verhaftung. Und viele Menschen sind zu Recht wütend darüber. Aber Jesaja geht weiter. Der Herr schaute und war verärgert, dass es keine Gerechtigkeit gab. Und Gott ist zornig. Gott ist zornig über eine Regierung, die ihre eigenen Bürger nicht schützt und dann diejenigen verfolgt, die eine Gefahr anprangern. Gott sagt, bläst die Posaune. Wenn ihr eine Gefahr kommen seht, müsst ihr davor warnen. Und jetzt haben wir eine Regierung, die sagt, nein, wenn du darüber sprichst, schicken wir dich ins Gefängnis. Es ist wirklich aufschlussreich, wie viele biblische Prophezeiungen von zügelloser Ungerechtigkeit und zügellosen Lügen der Behörden sprechen. Es wird noch schlimmer werden. Man sieht das überall, in Großbritannien, in Kanada. Der Telegraph hat in der letzten Woche in einer fantastischen Serie versucht, der britischen Öffentlichkeit zu zeigen, was in Kanada vor sich geht und wie schlimm es dort wird. Ich meine, das sind Länder, in denen es sehr schwer wird, die Wahrheit zu sagen. Und die Regierungen versuchen aktiv, den Kirchen die Arbeit zu erschweren, indem sie Äußerungen, die ihnen nicht gefallen, als Hassverbrechen kriminalisieren. Sogar in den Vereinigten Staaten gibt es immer mehr Einschränkungen, trotz des ersten Verfassungszusatzes und des Schutzes, den dieser bietet. Aber Jesaja 59 ist ein so aufschlussreiches Kapitel über diesen Trend. Wie ich schon sagte, sprechen auch viele andere biblische Schriften darüber, und es hilft uns zu verstehen, warum. Schauen wir uns den Anfang des Kapitels an. In Jesaja 59 und Vers 1 heißt es: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte. Warum lässt Gott das zu? Sicherlich ist er mächtig genug, er könnte eingreifen. Wenn Gott zornig ist über das, was geschieht, warum stoppt er es dann nicht? Nun, in Vers 2 heißt es: Aber eure Missetaten, eure Sünden, eure Gesetzlosigkeit, das ist es, was das bedeutet. Eure Missetaten, eure Übertretungen von Gottes Gesetz, eure Übertretungen der 10 Gebote haben euch von eurem Gott geschieden, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verborgen, dass er euch nicht hört. Gott könnte eingreifen und uns retten. Er hätte uns bereits vor diesen ungerechten Gerichten retten können, vor Menschen, die verfolgt werden, weil sie die Wahrheit sagen. Nun, ja, wir sprechen davon, dass Gott in das Weltgeschehen eingreift. Wir sprechen davon, dass er sehr bald für eine vorübergehende Stabilität sorgen wird, damit diese Botschaft verbreitet werden kann. Aber er wird auch dafür sorgen, dass die Dinge noch viel schlimmer werden. Und tatsächlich spricht dieses Kapitel davon, dass Gott sogar Flüche hinzufügt. Und warum? Wegen unserer Sünden. Und ja, es gibt böse Regierungen, ja, es gibt böse Menschen an der Macht, aber Gott kann sich darum kümmern. Und wir müssen auch auf uns selbst schauen. Wir müssen uns die Gesetze ansehen, die wir brechen. Das ist ein weiterer wichtiger Teil der Sache. Gott lässt dies zu. Ich meine, ja, wir sehen viele Menschen, die über das, was hier passiert, empört sind. Sehen Sie viele Menschen in Großbritannien, die Gott um Hilfe anflehen? Sehen Sie viele Menschen in Großbritannien, die sogar darüber sprechen, warum wir zur Wahrheit zurückkehren müssen? Es ist sogar selten, dass Menschen sagen, dass wir zu den britischen Traditionen zurückkehren müssen und dass Großbritannien traditionell ein christliches Land ist. Nun, Satan ist der Gott dieser Welt. Die große Mehrheit der Menschen wird getäuscht, und das gilt auch für die große Mehrheit der religiösen und sogar christlichen Menschen. Ich sage also nicht, dass das die Lösung ist. Sie kehren zu einem traditionellen britischen Christentum zurück. Es gibt immer noch Dinge, die gesetzlos sind, die im Widerspruch zur Bibel stehen. Aber ich will damit sagen, dass die Menschen sich nicht ändern wollen. Sie sehen noch nicht den weit verbreiteten Wunsch, sich zu ändern und zu sagen: Wir haben Fehler gemacht. Es geht nicht nur darum, dass es ein paar schlechte Menschen in der Regierung gibt, sondern dass wir einige grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft und in uns selbst vornehmen müssen. Gott wird eingreifen. Aber Gott wird eingreifen, damit wir diese Lektion lernen. Wir schauen uns Vers 16 an. Hier heißt es: Und er sah, dass niemand auf dem Plan war, und war bestürzt, dass niemand einschritt. Es gibt keinen Menschen, der uns retten kann. Es gibt keinen Menschen, der das tun wird. Ja, auch hier gilt: Gott wirkt durch Menschen. Es heißt also: Da half er sich selbst mit seinem Arm, und seine Gerechtigkeit stand ihm bei. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt und zog an das Gewand der Rache und kleidete sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Nach den Taten vergilt er. Mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung seinen Feinden. Ja, den Inseln zahlt er heim, dass der Name des Herrn gefürchtet werde bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen von ihrem Aufgang, wenn er kommen wird wie ein reißender Strom, den der Odem des Herrn treibt. Gott wird eingreifen und Gott wird strafen und er wird uns helfen, unsere Sünden zu erkennen und uns zu ändern. In diesem Kapitel wird eine ganze Menge Böses beschrieben. Es ist ein großartiges Kapitel, um unsere Gesellschaft zu beschreiben, aber es beschreibt auch die Lösung. In Vers 20 heißt es: Aber für Zion wird ein Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Gott wird kommen und der ganzen Welt das ewige Heil bringen. Und er wird zulassen, dass die Dinge noch schlimmer werden. Er wird Korrekturen bringen. Und wenn wir dann bereit sind zuzuhören und uns diesen Sünden zu stellen, wird er der Welt das Heil bringen. Gott wird Großbritannien und Amerika retten. Und ein großartiger Ort, um mehr darüber zu erfahren und über Gottes Plan für Großbritannien, für Amerika, für die ganze Welt. Ich meine, Großbritannien und Amerika, das sind Länder, mit denen Gott in der Vergangenheit gearbeitet hat. Und deshalb erhalten sie eine noch direktere, intensivere und besondere Korrektur. Und deshalb erhalten sie eine noch direktere, intensivere Warnung vor dieser Korrektur. Aber letztlich benutzt Gott Großbritannien und Amerika als ein Werkzeug, um die ganze Welt zu erreichen. Um mehr darüber zu erfahren, ist ein guter Ausgangspunkt Herbert Armstrongs Buch »Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung«. Dieses Buch enthält, wie Herr Armstrong sagte, den stärksten Beweis für die Inspiration und Autorität der Heiligen Bibel. Es ist gleichzeitig der stärkste Beweis für die sehr aktive Existenz des lebendigen Gottes. Sie zeigt Ihnen, dass es einen Gott gibt, der die Erde nicht verlassen hat, der sich nicht nur nicht darum kümmert, was hier geschieht. Er sieht, was in unseren Nationen vor sich geht, und er hat einen Plan, um damit umzugehen, und einen Plan, um die ganze Menschheit in seine Familie zu bringen. Darum geht es letztendlich in diesem Buch. Und Sie können es auf unserer Website dieposaune.de lesen. Sie können es herunterladen. Sie können Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen. Wir schicken es Ihnen sehr gerne kostenlos zu. Das können Sie auf unserer Website dieposaune.de tun. Nun, während wir hier eine kleine Pause eingelegt haben, gab es auch einige dramatische Ereignisse im Nahen Osten, über die wir uns informieren müssen. Wir machen eine kurze Pause und kommen gleich darauf zu sprechen. Es ist viel passiert, während wir eine kurze Pause gemacht haben, und viel davon im Nahen Osten. Eines der dramatischsten Ereignisse war der direkte Angriff Israels auf den Iran. Unser Korrespondent für den Nahen Osten, Mihailo Cekic, wird uns mehr darüber berichten. Also, Mihailo, was ist bei Israels Angriff passiert?
Dutzende von Kampfflugzeugen, darunter F-35 und F-16. Einige der modernsten Kampfflugzeuge, die je erfunden wurden, über 1000 Kilometer weit weg von zu Hause durch den syrischen und irakischen Luftraum geschickt hat, um bestimmte iranische Militärziele anzugreifen. Dies geschah als Vergeltung für einen Beschuss des Irans mit über 180 Raketen, der am 1. Oktober von Israel ausging. Israel hat seit langem angekündigt, dass es Vergeltung üben würde, und zwar in einer sehr bedeutsamen und sinnvollen Weise. Warum es so lange gedauert hat, werden wir etwas später in der Sendung besprechen. Aber es genügt zu sagen, dass Israel schließlich sein Versprechen gehalten hat, und zwar auf sehr bedeutsame Art und Weise. Auch hier sind die Details unklar, ob sie ihre Raketen vom Irak aus abgefeuert haben und dann nach Hause zurückgekehrt sind oder tatsächlich iranisches Gebiet betreten haben. Sollte dies jedoch der Fall sein, wäre dies das erste Mal, dass Israel mit offiziellen Truppen, in diesem Fall natürlich mit der Luftwaffe, in den Iran einmarschiert ist. Außerdem wurden mindestens 4 Einrichtungen in der Umgebung von Teheran zerstört, darunter der internationale Flughafen der Stadt. Die Tatsache, dass Israel in der Lage war, sich sozusagen dem Nervenzentrum der Bestie zu nähern, sagt nicht nur viel über die israelische Entschlossenheit und das, was sie tun wollten, aus, sondern auch darüber, dass der Iran nicht in der Lage war, sie abzufangen. Anders als Zamz B, die Art und Weise, wie Israel das Sperrfeuer, das es Anfang des Monats erhielt, abfing. Sie trafen auch verschiedene Orte im ganzen Land, auch an der persischen Küste. Und vermittelten die Botschaft, die Netanjahu vor nicht allzu langer Zeit in seiner UNO-Rede sagte: Egal wo ihr seid, wir werden euch finden. In diesem Fall hat er bewiesen, dass Israel jeden Teil des Irans angreifen kann, den es will, und das offenbar ungestraft. Was genau sind nun diese Ziele? Nun, eines der wichtigsten ist, dass Israel mindestens 4 russische S-300-Systeme zerstört hat. Dabei handelt es sich um ein russisches System, das der Iran gekauft hat, weil der Großteil seiner Ausrüstung noch aus der Zeit des Schahs stammt und veraltet ist. Also versuchen sie, ihre Technologie aufzurüsten. Und in diesem Fall hat Israel eine der modernsten Waffen in ihrem Arsenal, die sie in den letzten Tagen erworben haben, ausgeschaltet.
Fast so fortschrittlich wie Russlands Luftabwehrsystem, richtig?
Richtig. Nicht nur das. Es war auch die Mehrheit der iranischen Luftabwehrsysteme, die noch übrig waren. Es war also für Angriffe über große Entfernungen gedacht, wie sie Israel durchführte. Aber jetzt hat der Iran nur noch Kurzstreckenraketen, um alles abzufangen, was auf Israel zukommen könnte. Und wenn Israel auf diese Weise mit den fortgeschrittenen Systemen fertig wird, dann wird es auch mit diesen anderen Systemen kurzen Prozess machen. Hinzu kommt, dass Russland in seinen eigenen Krieg in der Ukraine verwickelt ist und seine eigenen Systeme für seine eigenen Zwecke benötigt. Der Iran wird wahrscheinlich in nächster Zeit keine Nachschublieferungen erhalten. Laut Quellen, die mit Axios sprachen, wurden mit einigen der Verteidigungsanlagen, die Israel getroffen hat, auch 12 sogenannte planetarische Mischer getroffen. Ich schätze, man könnte sie als zentrifugenartige Geräte bezeichnen, die zur Herstellung von Treibstoff für ballistische Raketen verwendet werden. Diese Raketen stammen nicht aus dem Iran, wie die S-300-Raketen. In diesem Fall werden sie aus China importiert. Dabei handelt es sich um ziemlich ausgeklügelte Maschinen, für deren Herstellung der Iran nicht über das nötige technologische Know-how verfügt. Und einige israelische Quellen schätzen, dass es bis zu einem Jahr dauern könnte, um Ersatz für diese Maschinen zu beschaffen. So oder so, der Iran ist nicht mehr in der Lage, ein Sperrfeuer von Angriffen zu starten, wie es am 1. Oktober geschah, zumindest nicht in der gleichen Intensität. Allein durch diese Faktoren hat Israel nicht nur die iranischen Luftabwehrsysteme ausgeschaltet, sondern auch die Fähigkeit des Irans kastriert, den Vorfall vom 1. Oktober zu wiederholen. Das ist nicht das wichtigste Ziel, das Israel getroffen hat. Es handelt sich um den Militärkomplex Parchin, der sich etwa 30 Kilometer südöstlich von Teheran befindet. Auch das ist ziemlich nah an der Hauptstadt. Die Bedeutung dieses Zentrums liegt darin, dass es zum Bau einiger dieser Raketen beiträgt. Noch wichtiger ist jedoch, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine nicht deklarierte Nuklearanlage handelt. Vor etwa 20 Jahren war es eine Nuklearanlage und der Iran hat seitdem erklärt, dass sie nur für konventionelle militärische Zwecke genutzt wird. Aus diesem Grund lag sie außerhalb der Grenzen dessen, was die UNO bei Abschluss des Atomabkommens 2015 inspizieren konnte. Auch hier deuten glaubwürdige Informationen darauf hin, dass es sich immer noch um eine Nuklearanlage handelt, aber die Tatsache, dass sie im Vergleich zu einigen anderen Anlagen wie Fordo nicht deklariert ist, deutet darauf hin, dass dort vielleicht sogar noch fortgeschrittenere Arbeiten durchgeführt wurden als an einigen dieser deklarierten Anlagen. Aus Satellitenbildern, die von Planet Labs veröffentlicht wurden, wissen wir, dass mindestens 4 Gebäude in diesem Komplex erheblich beschädigt wurden. Und auch hier sind die Details noch unklar. Wir wissen nicht genau, was dort vor sich ging, aber Israel könnte theoretisch das iranische Atomprogramm mit einem Schlag gegen diese eine Anlage auf den Kopf gestellt haben.
Es handelt sich also um bedeutende Angriffe. Wir wissen aber auch, dass die Vereinigten Staaten viel unternommen haben, um Israel zurückzuhalten. Bis hin zu dem Punkt, dass sie sogar, vielleicht absichtlich, Israels Angriffspläne an die iranische Regierung weitergegeben haben. Wie sehr hat die Biden-Administration also ihrer Meinung nach die Entwicklung behindert?
Nun, zum einen hat es, wie ich bereits erwähnt habe, sehr lange gedauert, bis Israel diesen Vergeltungsschlag durchgeführt hat. Und einer der Gründe ist, dass die US-Regierung, das Außenministerium, öffentlich erklärt hat, dass Israel nichts angreifen kann, was mit den iranischen Atomanlagen oder den iranischen Öleinrichtungen zu tun hat. Was, ich meine, Sie wissen schon, das sind US-Waffen. Es ist nicht so, dass es nicht logisch wäre, dass die Vereinigten Staaten ein Mitspracherecht haben, wie sie eingesetzt werden. Aber A, warum diese beiden und B, warum sagt sie es öffentlich? Warum geben sie eine Erklärung ab, die die ganze Welt sehen kann, aus der Israel nicht aussteigen kann oder Amerika könnte Israel sein Gesicht wahren lassen? Wir haben in dieser Sendung viel darüber berichtet, auch in einem Artikel, den ich letztes Jahr geschrieben habe, wie die USA ziemlich hart daran gearbeitet haben, mit dem Iran bei der Entwicklung eines neuen Atomprogramms oder Atomdeals zusammenzuarbeiten und den Iran vor der internationalen Gemeinschaft und insbesondere vor Israel geschützt haben, um sein Atomprogramm am Laufen zu halten. Ich meine, wir reden hier über den Iran, nicht über die Schweiz. Es ist ziemlich offensichtlich, warum sie ein Atomprogramm am Laufen halten wollen.
Und warum dieses ölreiche Land ein neues will. An Energieressourcen mangelt es ihnen nicht.
Ja, genau. Ich denke, man könnte sagen, der Elefant im Raum ist, dass die USA ein Abkommen anstreben, das es dem Iran ermöglicht, an der Macht zu bleiben und weiterzumachen, was er tut und so weiter, aber sie wollten es nicht offen sagen. Sie würden sich nicht hinter Sanktionen verstecken, die nicht durchgesetzt werden oder was auch immer. In diesem Fall ist dies eine unverhohlene Aussage. Wir wollen nicht, dass das iranische Atomprogramm angegriffen wird, auch wenn das für jeden vernünftig denkenden Menschen in einer Position in der freien Welt ganz klar bedeutet, dass der Westen davon nur profitieren kann und nichts zu verlieren hat. Die Öleinrichtungen. Ich meine, der Iran ist in jeder Hinsicht ein Petrostaat. Wenn man das Öl angreift, wird man sofort bankrott sein. Und das bedeutet, dass die Finanzierung der Hisbollah, der Hamas und all dieser anderen Stellvertretergruppen eingestellt wird. Wenn Israel den Spielraum bekäme, einige dieser Gebiete anzugreifen, könnte der Krieg wahrscheinlich schon morgen vorbei sein. Ich meine, es gibt auch noch andere Überlegungen. Der größte Teil des iranischen Öls geht nach China und Israel möchte China nicht unbedingt verärgern. Aber wenn man den Krieg beenden will, sollte man Israel den Krieg beenden lassen. Dass Amerika Israel auf diese Weise in Handschellen legt, auch mit durchgesickerten Geheimdienstdokumenten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, zeigt, dass Amerika nicht will, dass Israel eingreift und den Coup de Grâce gibt. Amerika will, und ich meine, sogar der Hisbollah-Krieg, den sie so sehr zuzulassen versuchten, ist, Israel davon abzuhalten. Sie haben sich so sehr bemüht, Israel von der Bodeninvasion in Gaza abzuhalten. Amerikas Außenpolitik seit dem 7. Oktober bestand im Allgemeinen darin, zu versuchen, den Status quo des 7. Oktobers wiederherzustellen, auch wenn wir über Dschihadistengruppen sprechen, die viele Amerikaner getötet haben. Sie haben Amerika und die westlichen Länder immer noch im Fadenkreuz und Amerika tut alles, um sie über Wasser zu halten.
Und natürlich war es schon vor dem 7. Oktober die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran durch die USA, die es dem Iran erleichterte, Raketen und ähnliche Dinge an die Hamas zu liefern. Und ich meine, sie haben der Hisbollah schon seit langem Raketen gegeben, aber das hat es dem Iran viel leichter gemacht. Sie haben dem Iran Zugang zu riesigen Geldsummen verschafft, die der Iran dann in die Hamas und die Hisbollah gesteckt hat. Ich meine, die Regierung Biden hat den 7. Oktober in gewisser Weise mit ermöglicht. Aber mit dieser jüngsten Runde von Anschlägen sind sie, glaube ich, in ein Dilemma geraten. Ich habe kein Mitleid mit ihnen, aber sie befinden sich in einer Situation, in der sie den Iran schützen wollen. Sie haben jetzt jahrelang gezeigt, dass sie den Iran stärken wollen, während der Obama-Regierung und dann während der dritten Amtszeit von Obama unter Biden. Und das bedeutet, dass sie Israel zurückhalten. Aber in diesem Fall tun sie es kurz vor einer Wahl. Wenn sie es zu offensichtlich machen, wird ihnen das im November wirklich schaden. Den Iran zu ermächtigen ist es nicht. Dem Iran gegenüber Israel den Vorzug zu geben, ist bei allen außer den radikalsten Demokraten unglaublich unpopulär. Also mussten sie versuchen, etwas leiser zu sein, wenn es darum geht, wie sie dies tun. Das hat wahrscheinlich die Möglichkeiten eingeschränkt, Israel in diesem Fall zurückzuhalten.
Und in diesem Fall denke ich, dass die Reaktion von Premierminister Benjamin Netanyahu, wie er den Angriff durchgeführt hat, ziemlich beeindruckend ist. Ich habe Parchin erwähnt. Es ist eine Nuklearanlage. Es wurde eine Grenze im Sand gezogen.
Ja, das ist richtig. Amerika hat gesagt, man soll keine Atomanlagen angreifen.
Aber Amerika erkennt diese Städte nicht als nukleare Städte an. Wenn Amerika also mit dem Finger auf Israel zeigen würde, müssten sie zugeben, dass sie sich darauf verlassen, es zu vertuschen.
Nukleare Anlagen. Ja, der Iran sagt, es sei eine Nuklearanlage.
Ja, genau. Und ich denke, besonders jetzt, da Netanyahu 12 Monate Erfahrung im Krieg hat, hat er herausgefunden, womit er durchkommen kann und womit nicht. Ich denke, besonders im Wahljahr, wie Sie bereits erwähnten, spielt er die Forderungen und die Rhetorik der Demokraten zu seinem eigenen Vorteil aus. Aber das entkräftet nicht unbedingt alles, was bisher geschehen ist. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet zum Beispiel, dass Außenminister Antony Blinken den europäischen und arabischen Verbündeten gesagt hat, dass sie buchstäblich versuchen, Israels Reaktion einzudämmen und dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wir werden alles unter Kontrolle halten. Israel muss darauf reagieren. Aber wir werden sie so kurz wie möglich an die Leine nehmen. Ich meine, bei jedem anderen Land in dieser Situation kann man sich nicht vorstellen, dass sie das über die Ukraine sagen, zumindest nicht öffentlich oder so tun, als wäre es das Richtige. Aber bei Israel können sie damit durchkommen. Und um schließlich auf die undichte Stelle zu sprechen zu kommen, die Sie am 18. Oktober erwähnten, ist dies wahrscheinlich die größte Enthüllung, so könnte man sagen, über das, was hinter den Kulissen vor sich geht. Es gab einen iranischen Telegram-Kanal namens Middle East Spectator. Wir wissen nicht allzu viele Details darüber, wer sie sind, aber sie sagen, dass sie aus dem Iran kommen und alle Arten von Pro-IRGC-Inhalten veröffentlichen. Und irgendwie ist er in den Besitz von Dokumenten des US-Geheimdienstes gelangt. Dieser vermeintlich private Kanal im Nahen Osten hat Dokumente in die Hände bekommen, die vom Verteidigungsministerium gesammelt und in der gesamten Geheimdienstgemeinschaft weitergegeben wurden und die geografische Daten darüber enthalten, wo Israel möglicherweise einen Angriff plant. Sogar einige Details über die Ausbildung der Luftstreitkräfte und Drohnen, die Israel hätte einsetzen können. Wie diese Daten in die Hände des Irans gelangt sind, wissen wir nicht. Es könnte sich um eine einzelne, verärgerte Person gehandelt haben, bei allem, was die Regierung sonst noch gezeigt hat, einschließlich dessen, worüber wir über ein Programm in der Vergangenheit gesprochen haben.
Richtig, wollte ich sagen, oder es könnte etwas mit diesem ganzen Programm zu tun haben, das Sie und ich über iranische Spione gemacht haben, die direkt in das Herz der Biden-Administration eingeladen worden sind. Ich meine, das ist der Grund, warum ich sage, dass es so aussieht, als wäre es absichtlich an den Iran durchgesickert. Wenn Sie wissentlich bekannte iranische Spione beschäftigen, was die Biden-Regierung tut, sieht es so aus, als wollten Sie, dass diese Informationen nach außen dringen.
Die einfachste Erklärung ist die beste. Aber nicht nur die Tatsache, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangten. Es gibt eine Menge Fragen darüber, wie die USA überhaupt an diese Informationen gelangt sind. Am Tag, nachdem der Telegram-Kanal die Dokumente veröffentlicht hatte, brachte Axios einen Artikel heraus, in dem behauptet wurde, der Bericht würde, wenn er zuträfe, auf eine sehr genaue und detaillierte Überwachung der israelischen Vorbereitungen für einen Angriff auf den Iran durch den US-Geheimdienst hindeuten, einschließlich des Einsatzes von Satelliten, um Operationen auf israelischen Luftwaffenstützpunkten auszuspionieren. Zitat Ende. Wie gesagt, bei so wenigen Details gibt es viele Punkte, die wir nicht unbedingt miteinander verbinden können. Aber ich meine, wenn das wahr ist, bedeutet das, dass die USA alles daran gesetzt haben, ihren Verbündeten auszuspionieren, nicht unbedingt nur Informationen, die die Israelis ihnen gegeben haben, an den Iran weiterzugeben, sondern einen Verbündeten auszuspionieren und dann die Informationen an den Iran weiterzugeben.
Das ist wirklich bemerkenswert. Das hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ja. Wenn sie nicht nur unvorsichtig mit dem umgehen, was sie bereits erhalten haben, sondern Israel aktiv ausspionieren und diese Informationen dann an den Iran weitergeben. Und auf wessen Seite stehen sie in diesem Konflikt?
Ganz genau. Und ich denke, es ist auch bezeichnend, dass Israel den Iran offenbar auch vorzeitig gewarnt hat, wo es am Tag des Angriffs zuschlagen würde. Wie Axios berichtet, sollen sie Vermittler wie die niederländische Regierung benutzt haben, um die Nachricht zu übermitteln. Das ist nichts, was ein Land aus einer Position der Stärke heraus jemandem sagen will. Er solle sich zurückhalten, ein bisschen auf die Bremse treten. Ich meine, ja, man könnte argumentieren, dass sie vielleicht nur versuchen, die Situation zu deeskalieren und die regelmäßigen Vergeltungsmaßnahmen zu stoppen, die sich alle gegenseitig auferlegen. Aber ich meine, Premierminister Netanyahu hat sehr deutlich gemacht, dass es nicht sein Ziel ist, den Status quo wiederherzustellen. Sein Ziel ist die Beendigung des Krieges und die Beendigung des Krieges auf der Höhe der Zeit. Und ich glaube nicht, dass er das ohne den amerikanischen Druck getan hätte.
Um auf diesen Punkt zurückzukommen, ich meine, hier ist meine Einschätzung, wie bedeutsam diese Angriffe sind. Und ich bin neugierig, ob Sie mir zustimmen. Israel, ich meine, es scheint so, als ob es noch mehr hätte sein können. Es hätte sogar noch größer sein können. Er hätte den Iran noch mehr verletzen können. Israel hat das Beste getan, was es innerhalb der Grenzen der USA tun konnte. Und was sie letztendlich getan haben, kommt mir eher wie eine Botschaft als ein Angriff vor, mit dem sie gezeigt haben, hey, Iran, wir können überall in deinem Land zuschlagen. Die neuesten russischen Raketen und Verteidigungssysteme werden euch nicht schützen. Wir können eure geheimen Atomanlagen treffen. Ich möchte den Schaden, den sie bereits angerichtet haben, nicht herunterspielen, aber vieles davon scheint auch eine Botschaft über den weiteren Schaden zu sein, den Israel anrichten könnte, wenn der Iran weiter Druck macht.
Nun, und in Verbindung mit dem Wahljahr. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er ein israelischer Fahnenschwenker ist, aber er war wohl der israelfreundlichste Präsident in der Geschichte Amerikas. Und man denke an Anschläge wie die Ermordung von Qasem Soleimani und einige dieser anderen Kampagnen mit maximalem Druck gegen den Iran. Israel und der Iran wissen beide, dass das, was Israel in diesem Konflikt tun kann, durch das begrenzt wird, was die Vereinigten Staaten aus gutem Grund sagen. Ich meine, von dort bekommen sie die meisten ihrer Waffen. Das ist ihr einziger Verbündeter im Sicherheitsrat der UNO. Israel kann den Bären nicht allzu sehr ärgern, aber es wird in Washington einen neuen Sheriff geben, wahrscheinlich schon sehr bald. Und der Iran weiß, dass, wenn Trump wieder ins Amt kommt, Israel höchstwahrscheinlich freie Bahn hat. Und es könnte durchaus eine Warnung sein, dass eure Tage, an denen ihr tun könnt, was ihr wollt, sehr bald gezählt sein werden. Also fangen Sie besser an, Ihr Verhalten zu verbessern, bevor es soweit ist.
Wenn also Donald Trump in der nächsten Woche gewinnt, könnte sich der Iran zumindest vorübergehend sehr viel mehr zügeln. Aber ich denke, wir haben in dieser Woche auch einige interessante Nachrichten erhalten, die zeigen, dass der Iran, egal was er taktisch tut, um das politische System der USA zu umgehen, sich im Grunde nicht ändert. Ich glaube, es war gestern, als ein iranischer Regierungssprecher erklärte, der Iran werde sein Militärbudget verdreifachen. Sie verdoppeln also ihren Etat. Sie haben einen deutschen Staatsbürger oder einen deutschen Staatsbürger mit iranischer Staatsbürgerschaft hingerichtet, den sie im Grunde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entführt haben. Und sie haben ihn am Montag hingerichtet. Vielleicht werden sie Israel ein wenig in Ruhe lassen, solange wir Donald Trump im Amt haben. Im Grunde ändert der Leopard seine Flecken nicht.
Nein, natürlich nicht. Ich meine, im Grunde genommen hat der Leopard die Hisbollah und die Hamas all die Jahrzehnte lang unter Kontrolle gehabt. Unabhängig davon, ob Trump oder Obama oder wer auch immer an der Macht war. Und vielleicht ist der jetzige Krieg die größte Eskalation davon. Aber es gibt einen Schattenkrieg gegen Israel, seit es eine islamische Revolution gegeben hat. Und ich meine, verschiedene Politiker im Iran denken offensichtlich anders und wollen das Land in verschiedene Richtungen lenken. Aber im Grunde ist das Land viel ideologischer als die meisten Großmächte der Welt. Und das meiste, wozu sie getrieben werden, geschieht nicht so sehr aus strategischen Erwägungen oder als Selbstzweck, sondern wegen ihres religiösen Wunsches nach einer weltweiten islamischen Revolution. Und Israel ist wohl mehr noch als die Vereinigten Staaten das größte Hindernis, das ihnen im Wege steht. Selbst wenn man von der religiösen Bedeutung Jerusalems absieht, die natürlich auch für ihre Weltanschauung grundlegend ist. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, muss der Iran, um seine Ziele zu erreichen, Israel loswerden. Und zwar insbesondere Benjamin Netanyahu.
Ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Dass dies ein ganz anderes Regime ist. Es ist ein islamistisches Regime. Dies ist ein Regime, in dem der Iran ein schiitisches Land ist. Ich glaube, etwa 85% der iranischen Schiiten gehören einer Hauptströmung der schiitischen Theologie an, dem Zwölferglauben, der an die Rückkehr des zwölften Imams glaubt, an die Rückkehr dieses muslimischen Führers. Und im Grunde genommen glauben sie, dass sie die Rückkehr dieser Person beschleunigen können, indem sie Krieg und Chaos auslösen, insbesondere einen Religionskrieg. Dies ist also ein Land, das aktiv das Chaos fördern will. Und das steckt sogar hinter ihrem Atomprogramm. Bei den meisten Ländern sind wir mit der gegenseitigen Zerstörungssicherheit recht gut zurechtgekommen. Die Sowjetunion hat Raketen, Amerika hat Raketen. Sie schießen sich nicht gegenseitig mit Atomraketen ab, weil sie wissen, dass in diesem Fall beide Seiten ausgelöscht werden würden. Bei religiösem Fanatismus geht diese Gleichung nicht mehr auf. Und sie haben ein iranisches Regime, das glaubt, dass es die Rückkehr des muslimischen Paradieses durch die Hand dieses zwölften Imams einleiten kann. Jetzt sehen wir die Dinge ganz anders. Ich denke, das ist eine wichtige Rechnung. Sie werden nicht auf dieselbe rationale Art und Weise reagieren. Sicher, sie könnten mit Rationalität sagen, hey, lasst uns die Amtszeit von Donald Trump aussitzen oder hey, lasst uns die Taktik für ein paar Jahre ändern. Aber sie werden sich nicht plötzlich umdrehen und sagen, wisst ihr was? Unser Land wird friedlicher und sicherer sein, wenn wir uns der internationalen Gemeinschaft anschließen, uns mit Israel anfreunden und ein Handelsabkommen mit ihnen schließen. Das liegt grundsätzlich nicht in der DNA des iranischen Regimes. Aus dieser Perspektive werden sie sich also nicht ändern. Wir beobachten diesen aggressiven Iran auch aus einer biblisch-prophetischen Perspektive. Und ich denke, das ist etwas, das wirklich bemerkenswert ist. Denn sie haben diese Prügel bekommen und sich nicht verändert. Sie sind immer noch dieselbe aufdringliche Macht, wie sie in der Bibel beschrieben wird.
Sie beschreiben Daniel 11, Vers 40, in dem zwei Machtblöcke in der Endzeit beschrieben werden, der König des Nordens und der König des Südens, die aufeinanderprallen. Und seit den 1990ern hat unser Chefredakteur den radikalen Islam identifiziert, der vom Iran angeführt wird. Der Iran und seine Stellvertreter, schau, und wie wir sehen, sind sie ziemlich gut darin, Stellvertreterimperien zu schaffen, bilden diesen Block gegen das katholische Europa. Nicht nur nach dem, was wir gesagt haben, sondern auch, wenn man sich die biblische oder weltliche Geschichte ansieht, kann man nachvollziehen, warum das so ist. Aber ich denke, es ist auch interessant. Obwohl sich der Iran, wie Sie sagten, nicht grundlegend verändert, muss noch viel geschehen, damit der Iran seine Rolle als König des Südens erfüllen kann. In Vers 41 wird das glorreiche Land erwähnt. Der Krieg dreht sich um Israel, um Jerusalem. Das ändert sich nicht. Das war schon immer ein Ziel des Irans. Aber man kann wohl sagen, dass sich die Taktik geändert hat. Wenn man den gesamten Kontext betrachtet, Zamsbe die anderen Verse und die Passage, in der davon die Rede ist, dass einige der Verbündeten des Irans alle in Afrika sind. Der Iran ist derzeit dort präsent, aber das ist nicht der Ort, an dem die Hauptstoßrichtung des Speers liegt. Damit der Iran seine Taktik ändert, muss etwas passieren, damit er sein Stellvertreterreich im Norden verliert, wovon in anderen Prophezeiungen wie Psalm 83 die Rede ist. Und es muss auch etwas passieren, damit die iranische Mentalität ein anderes Ziel vor Augen hat, in diesem Fall Europa. Sie haben bereits erwähnt, dass ein deutscher Staatsbürger gerade vom Iran hingerichtet wurde. Wir sehen, dass Europa mehr und mehr in diesen Vorstoß hineingezogen wird. Wir wissen nicht genau, wie dieser Krieg in dieser speziellen Phase des Konflikts enden wird, so könnte man sagen. Wir wissen nicht, wie der Staub aussehen wird, wenn er sich gelegt hat. Aber irgendetwas muss in der iranischen Psyche passieren, damit das Land seinen Kurs radikal ändert. Und ich denke, dieser Krieg hat das bereits in hohem Maße bewirkt, denn er hat erkannt, dass Israel an Macht gewinnt, dass seine derzeitige Strategie nicht funktioniert und dass sich etwas ändern muss.
Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Sie, unsere Zuschauer, Zuhörer, dieses Buch zu lesen, Der König des Südens, denn es ist wirklich Ihr Leitfaden für das, was gerade im Nahen Osten passiert. Denn diese ganze Region verändert sich sehr schnell, um dem zu entsprechen, was in Daniel Kapitel 11 prophezeit wird. Ich denke, Sie haben es ziemlich gut ausgedrückt, als Sie darüber sprachen, dass es Aspekte von Daniel 11 gibt. Es gibt mehr als nur Aspekte, Schlüsselfaktoren von Daniel 11, die wir bereits gesehen haben, die aufdringliche Haltung, der Kampf um Jerusalem, vieles davon. Aber das Bündnis wird in Daniel Kapitel 11 beschrieben. Das ist nicht in der genauen Konfiguration vorhanden. Und Sie sehen, wie es sich aufgrund der aktuellen Weltereignisse verändert. In unserer Broschüre »Der König des Südens« wird dies noch viel ausführlicher behandelt. Aber es gibt eine Reihe von Prophezeiungen, die man zusammenstellen kann, und die zeigen, dass Europa im Nahen Osten eigene Verbündete hat. Und zu diesen Verbündeten gehören der Libanon und Syrien, Länder, die bis vor kurzem fest unter der Fuchtel des Iran standen. Wir beobachten gerade, wie sie sich aus dem Griff des Irans befreien. Israel ist gerade im Libanon dabei, die Hisbollah zu zerschlagen. Syrien sitzt dort und versucht verzweifelt, sich aus Israels Blickfeld zu halten. Hassan Nasrallah wurde in Syrien aus dem Programm genommen. Die Ausstrahlung seiner Reden wurde bereits vor seiner Ermordung eingestellt. Berichten zufolge hat Bashar al-Assad, der syrische Staatschef, seine Militärkommandeure angewiesen, der Hisbollah keinen Unterschlupf zu gewähren, der Hisbollah nicht zu helfen und keine Waffen an sie zu liefern. Sie wollen nicht in das Fadenkreuz Israels geraten. Sie distanzieren sich vom Iran. Gleichzeitig spricht Daniel 11 davon, dass Ägypten auf der Seite des Irans steht. Und ich denke, das ist es, was wir bereits mit Ägypten sehen. Okay, wir sind aus Syrien rausgeschmissen worden. Wir sind aus dem Libanon rausgeschmissen worden. Oder wir haben Rückschläge erlitten. Wir brauchen neue Wege, um anzugreifen. Und so reist der stellvertretende iranische Außenminister nach Ägypten und spricht mit der ägyptischen Regierung. Ich glaube, das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein iranischer Führer auf dieser Ebene mit den Ägyptern spricht. Der Iran ist gerade dabei, diese Beziehungen wieder aufzubauen. Und Sie sehen, dass sich all diese Ereignisse genau so entwickeln, wie es in Daniel 11 beschrieben wird. Wenn Sie also dieses Buch lesen, wenn Sie dieses Buch studieren, haben Sie sehr aufregende Zeiten vor sich. Wenn Sie beobachten, wie die Bibel vor Ihren Augen lebendig wird und sich all diese Ereignisse, die vor 2500 Jahren niedergeschrieben wurden, in Ihren Schlagzeilen abspielen. Und das ist etwas, das Ihr Bibelstudium dramatisch und aufregend machen kann. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen. Und ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis aus diesem Ereignis. Auch der Bruch mit den Vereinigten Staaten, über den wir gesprochen haben, ist meiner Meinung nach eine weitere wichtige Erkenntnis und eine weitere erfüllte Prophezeiung, die wir bei diesen Ereignissen sehen.
Nun, alles, was ich gerade beschrieben habe, wäre, ich sage es gerne, wenn man die Nachrichten nimmt, Israel weglässt und stattdessen jedes andere Land einsetzt, zu dem die USA eine Beziehung haben. Wenn die USA zum Beispiel Satellitenbilder von südkoreanischen Truppen an Kim Jong-un schicken würden, würde das wahrscheinlich ausreichen, um die Wahl in den Sand zu setzen.
oder Fotos von ukrainischen Truppen zu machen und sie Putin zu geben.
Bei Israel und all dem, was ich als Spitze des Eisbergs bezeichne, ist das nicht der Fall. Immer und immer wieder, ob es sich nun um Hilfe für den Gazastreifen handelt, die irgendwie zufällig in den Händen der Hamas landet, oder in einigen Fällen, wie bei Großbritannien und Kanada, die Finanzierung des UNRWA wieder aufnehmen, obwohl es ganz klar ist, dass sie die Hamas unterstützen. Es gibt etwas in der, so könnte man sagen, allgemeinen linksliberalen Denkweise, aber vor allem in der aktuellen Regierung in Washington, die auf ihre Vorgängerregierung, die Regierung Barack Obamas, zurückgeht, die Israel nicht nur nicht mag, sondern die aktiv alles daran setzt, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels darzustellen. Wir haben immer wieder auf eine Prophezeiung im Buch 2. Könige, Kapitel 14, hingewiesen, in der in den Versen 26 bis 27 von einer bitteren Bedrängnis die Rede ist, die über Israel hereinbricht, bis zu dem Punkt, an dem, wenn Gott nicht eingreift, der Name Israels ausgelöscht wird. Hier geht es um viel mehr als nur um den jüdischen Staat im Nahen Osten, wie unser kostenloses Buch zeigt. Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung näher erläutern könnte. Aber in Vers 28 wird ausdrücklich erwähnt, dass Juda in all das hineingezogen wird. Und ich meine, es ist der Staat Israel. Der Name Israels steht auf diesem kleinen Land und man kann sich vorstellen, warum es ein so großes Ziel von allem ist, was vor sich geht. Und noch einmal, es ist nicht das einzige Ziel, ich schätze, man könnte sagen, das Ziel dessen, was vor sich geht. Der Angriff auf diesen Namen Israel. Der König des Südens geht auch darauf ein, insbesondere im 2. Kapitel des Buches, in dem es um Barack Obama geht, von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Was es mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Israel auf sich hat, welche tieferen geistlichen Auswirkungen das hat und was das aus der Sicht der Bibel und des Plans Gottes im Grunde bedeutet.
Das also ist das Buch Der König des Südens. Wir würden uns sehr freuen, Ihnen Ihr eigenes kostenloses Exemplar zu schicken. Oder Sie können es online lesen. Gehen Sie einfach auf unsere Website dieposaune.de und wenn Sie oben rechts auf die Registerkarte Literatur gehen, dort finden Sie es. Wir werden einen Link direkt zu diesem Buch in den Notizen zu dieser Sendung einfügen. Sie können es online lesen, wie ich schon sagte. Oder Sie können Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen und wir schicken es Ihnen kostenlos in die ganze Welt. Wir schicken Ihnen das Buch einfach zu und wir würden uns sehr freuen, das zu tun, damit Sie es zusammen mit Ihrer Bibel studieren können und Ihre Bibel wirklich zum Leben erwecken. Vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben, Mihailo. Das war's für heute. Vielen Dank an George Haddad für Technik und Produktion. Wenn Sie Kommentare haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@dieposaune.de. Und am Freitag sind wir wieder da mit unserem regulären Wochenrückblick. Bis dahin, behaltet eure Welt im Auge.